Wir kommen zu Kapitel 3. Kapitel 3 zeigt uns etwas von dieser versteckten Agenda, von der wir gesprochen haben, die im Kapitel 1 schon angedeutet wird, nämlich wie sich das Reich Gottes mit dem Reich der Welt gegenüberstehen und wie das Reich der Welt versucht, das Reich Gottes zu verhindern. Es fehlt hier für dieses Kapitel 3 im aramäischen Urtext jede Datierung. Wir haben also kein Datum, wir wissen nicht, wann das war. Es gibt eine griechische Übersetzung dafür, die sogenannte Septuaginta, und die stellt dieses dritte Kapitel in das 18. Jahr von Daniels Gefangenschaft. Das heißt also, zwischen dem vorigen Abschnitt und jetzigen liegt ungefähr ein Zeitraum von 15 Jahren. Also zwischen dem Traum, den der Nebukadnezar gehabt hat, und dieses Kapitel liegen ungefähr 15 Jahre. Also wir schreiben, nur für die, die es Jahreszahlen auch wissen wollen, das Jahr 586 vor Christus. Da heißt es in Vers 1, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Elle ist ein altes Naturmaß, entspricht ungefähr 50 Zentimeter. Das heißt, die Statue hatte also eine ziemliche stattliche Maße. 30 Meter Höhe kann man ungefähr ausrechnen und im Durchmesser 3 Meter. Also es muss eine gewaltige Statue gewesen sein. Und dann heißt es, und der König befahl, dass alle Fürsten, Würdenträger und Statthalter, also kurz alle Staatsbediensteten, zusammenkommen sollten, um diese Statue einzuweihen. In den Versen 3 bis 5 wird uns dann beschrieben, wie das geschehen ist. Das war also keine irgendwelche Maibaumfeier, was sie dort gehabt haben, sondern aus dem, was wir dort lesen, war es wirklich eine religiöse Zeremonie. Es gab eine, wir würden heute sagen, eine Lobpreisgruppe. Da ist die Rede von Posaunen, Trompeten, Harfen, Gitarren und Flöten. Und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Feier sollten dann alle niederfallen und diese goldene Statue anbeten. Und dazu kam ein eindeutiger Befehl, wer nicht mitmacht, riskiert, bei lebendigem Leib geröstet zu werden. Die Frage ist, warum tat Nebukadnezar das? Was war der Zweck? Was war sein Zweck dafür? Dieses Standbild, das er da aufstellte, wen sollte es darstellen? Zunächst einmal ist klar, ihn selbst nicht. Nicht den König. Also er wollte sich damit nicht zu einem Gott erheben, wie es viele andere Könige gemacht haben. Mit keinem Wort wird uns erwähnt, dass diese Statue in irgendeiner Weise dem König darstellte. Nebukadnezar machte sich nicht selbst, wie wir vielleicht annehmen würden, zum Gegenstand irgendeiner Anbetung. Er war sehr weise. Es ist auch nicht das Ebenbild eines der vielen babylonischen Götter, die es damals gab. Da war der Gott Marduk, da war der Gott Bel, da war der Gott Nebo. Es gab eine Palette an Göttern im babylonischen Reich. Nebukadnezar war wahrscheinlich selbst gar kein sehr religiöser Mann und hatte auch gar keinen bestimmten Gott hier im Sinn. Er hatte eine ganz andere Agenda vor sich. Wir müssen wissen, dass Babylon zu der damaligen Zeit ein multikultureller Vielvölkerstaat war, mit vielen verschiedenen ethnischen Minderheiten. In Vers 4 spricht Nebukadnezar ja seine Untertanen an. Er sagt da, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, in Vers 4. Jede Volksgruppe hatte nicht nur ihre eigene Kultur, ihre eigene Sprache, sondern auch ihre eigenen Gottheiten mit ihren eigenen Tempeln und Heiligtümern. Und Nebukadnezar war ein kluger Herrscher, der genau wusste, wie gefährlich so eine Vielfalt an religiösen Kulten und Riten sein könnte. Und er fürchtete sich vor dieser Vielfalt. Könnte es sein, dass er daran dachte, die Einheit seines riesigen Reiches dadurch zu festigen, indem er die verschiedenen Götterdarstellungen, die es gab, auf ein einziges Götterbild zu reduzieren. Dies hätte dem einzelnen Bürger, den einzelnen Mann in seinem Volk noch immer die Möglichkeit gegeben, in diesem gemeinsamen Gottesbild seinen eigenen Gott zu sehen. Aber es gab nur mehr einen Gott für alle gleich. So nach dem Motto, egal ob du von Allah sprichst oder ob du von Christus sprichst, es ist alles ein und derselbe Gott. Kommt uns diese Philosophie nicht bekannt vor? Ich habe vor kurzem im Internet einen Blogger gelesen, ein junger Mann hat da hineingeschrieben, warum werden Religionen nicht abgeschafft? Wieso versucht der Staat nicht, jede Religion abzuschaffen und sie nicht mehr zu unterstützen? Durch Religionen gibt es so viel Leid und Elend auf der Welt. Es gibt in meinen Augen nichts wirklich Positives an Religionen. Und ich denke, Nebukadnezar dachte genauso. Mit diesem, würde ich sagen, politisch-religiösen Staatsakt des Nebukadnezar wirft zum ersten Mal ein anderes Modell seinen Schatten voraus. Ein Modell, dem wir dann im Buch Daniel in der Folge noch einige Male begegnen werden, nämlich dieses Modell des Antichristen, der versucht, alles auf eine Einheit zu reduzieren. Die ganze Szene hat für uns einen unglaublichen Gegenwartsbezug. Und in der Offenbarung in Kapitel 13, Vers 14, da kommt ja auch dieser Antichrist wieder darauf zurück, indem er nämlich nicht nur den Bilderdienst zurückbringt, sondern er zwingt die Einheitsreligion sogar mit Gewalt, mit manchen Fällen sogar mit der Todesstrafe. Dort heißt es nämlich in Offenbarung 13, Vers 14, und er sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Und dann ein paar Verse weiter heißt es, und es wurde ihm Macht gegeben, dass alle, die das Tier nicht anbeteten, getötet würden. Wir werden überhaupt sehen, dass die Verwandtschaft zwischen Daniel, dem Buch Daniel und der Offenbarung sehr groß ist. Es steht ein großer Zusammenhang. Interessant, dass Daniel ja in diesem Abschnitt gar nicht erwähnt wird. Wir wissen nicht warum. Es ist nur von seinen drei Freunden hier die Rede. Aber Vers 13 heißt es, als der König erfuhr, dass die drei Männer sich weigerten, an der Anbetungszeremonie teilzunehmen, da befahl er mit Grimm, sie vor ihn zu bringen. Und ja, wenn wir jetzt diesen Abschnitt weiterlesen, dann werden wir sehen, der Nebukadnezar stellt sie vor einer Entscheidung. Er sagt, entweder diese Statue, ihr betet sie an, oder ihr kommt in den Feuerofen. Er sagt in Vers 15, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Mann ein sehr mächtiger Mann war. Mit einem Schnipp eines Fingers konnte er jemanden hinrichten lassen und er konnte über Leben und Tod entscheiden. Interessant ist die Antwort jetzt dieser drei jungen Männer. Da heißt es nämlich, da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König. Hier werden jetzt also ihre babylonischen Namen verwendet. Offensichtlich handelt es sich hier um einen Bericht aus irgendeinem babylonischen Protokoll, das da geschrieben wurde. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, wir wollen in dieser Angelegenheit uns in keiner Weise verteidigen. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand. O König, kann er erretten. Mit anderen Worten, wir dienen und verehren einen Gott, der mächtiger ist als du, der du meinst, dass du uns in der Hand hast und mächtiger ist als deine Götter. Wir vertrauen, dass unser Gott, dem wir vertrauen, uns vor diesem glühenden Ofen und aus seiner Hand, o König, erretten wird. Und wenn er es nicht tun will, so sagen sie, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Also wir können nur staunen über diesen Mut dieser Männer. Ich denke, wir können hier zwei verschiedene Lektionen von diesen drei Männern, von diesen Hanania, Michael und Asaria, wie sie jetzt im Hebräischen heißen, lernen. Erstens einmal, Gott ist und bleibt souverän, unabhängig, ob meine Sache glücklich oder tragisch endet. Sie geben sich wirklich voll in Gottes Hand. Ich denke, wir meinen sehr oft, dass Dinge sich immer, wenn wir zu Gott kommen, zum Besten wenden müssen. Und wir meinen, dass das ein Beweis für Gottes Allmacht ist. Und wenn Dinge sich nicht zum Besten wenden, obwohl wir dafür gebetet haben, dann meinen wir, wir müssen es entweder vertuschen oder wir sollen nicht darüber reden. Sonst könnte doch jemand sagen, was ist das für ein Gott, den du da eigentlich vertraust? Aber die Antwort ist eine ganz andere, was diese Männer hier haben. Sie sagen, es ist egal. Gott ist souverän. Der Glaube an die Allmacht Gottes bedeutet noch lange nicht, dass sich die Dinge so ergeben, wie wir sie uns vorstellen. Und nicht alles ist in Gottes Plan oder kommt so nach Gottes Plan, was wir uns wünschen, beziehungsweise nicht alles in Gottes Plan kommt uns selbst so rosig vor. Gott kann uns vor dem Feuer erretten, sagen sie, das wussten sie, aber er muss es nicht tun. Die Bibel, die verspricht uns zwar, dass alle Dinge zum Besten dienen, aber nicht, dass wir sie als das Beste immer sehen und erleben oder für das Beste halten. Es ist so, denke ich, ein Bild wie mit Kindern, wo die liebevollen Eltern gerne möchten, dass sie Spinat essen, weil sie meinen, dass das gesund ist, aber die Kinder würden lieber Eis essen. Ja? Und sie verstehen nicht, dass Spinat eigentlich besser für sie ist. Und wenn er es nicht tun will, sagen sie, dann ist es Gottes Entscheidung. Er ist souverän. Es gibt Gläubige, die bezahlen ihren Glauben mit dem Leben. In manchen Fällen greift Gott ein und errettet sie. Gläubige können krank werden, aber Gott kann uns auch vor unheilbaren Krankheiten heilen. Beides ist möglich. Er muss es nicht tun. Gläubige können an einer Blutvergiftung sterben. Und oft können wir Gottes Entscheidungen nicht verstehen und nicht begreifen. Aber das ist wahrer Glaube. Wahrer Glaube zwingt Gott nicht nach unseren Vorstellungen zu handeln. Wahrer Glaube lässt Gott wirken. Ich denke, das ist ein wichtiger Satz. Wahrer Glaube zwingt Gott nicht nach unseren Vorstellungen zu handeln, sondern wahrer Glaube lässt Gott wirken. Ich muss da immer an dieses Lied denken, das wir manchmal in der Gemeinde im Gottesdienst singen, dieses Lied von Matt Redman. Dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügend gibst, dir gehört mein Lob. Und dann kommt dieser Refrain oder dieser Übergang. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Und jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, dann läuft es mir kalt über den Rücken runter. Denn ich frage mich, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Glaube ich wirklich, was ich da singe? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und wenn er es nicht tun will, sollte Gott es dennoch zulassen, sagen diese Männer, dass wir im Feuer umkommen, dann heißt es noch lange nicht, dass wir uns deshalb von Gott abwenden und deinen Götzen oder diese Statue, die du da aufgerichtet hast, anbeten. Und was nun geschieht, das ist uns allen bekannt. Der Nebukadnezar ist zutiefst gekränkt in seiner Ehre und zornig, dass diese drei seinem Befehl nicht gehorchen. Er befiehlt seinen besten Soldaten im Heer, diese drei Männer, den Schadrach, den Meschach und den Abednego, zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Und damit kommen wir zu einer weiteren wesentlichen Lektion. Denn was erfahren diese Männer hier im Feuerofen? Beachten wir, wenn wir diesen Abschnitt lesen, die Verse 20 bis 24, wenn ihr die jetzt vor euch habt, Verse 20 bis 24, wie oft das Wort binden da drin vorkommt. Viermal kommt es vor. Viermal dieses Wort binden. In Vers 20 heißt es, und er befahl Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Schadrach, Meschach und Abednego fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Vers 24, da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, in das Feuer geworfen? Wenn die Bibel einmal etwas sagt, dann ist es wichtig. Wenn sie es zweimal betont, dann ist es sehr wichtig. Wenn sie es viermal sagt, dann ist es absolut wichtig. Viermal dieses Wort gebunden. Es hat also mit diesem Wort gebunden etwas zu tun. Denn was sagt Nebukadnezar in Vers 25? Er sagt, zuerst in Vers 24, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer geworfen? Und dann heißt es aber in Vers 25, Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer herumgeben und sie sind unversehrt. In Feuererfahrungen erfahren wir Befreiung, möchte ich hier aus diesem Abschnitt herauslesen. In Feuererfahrungen erfahren wir Befreiung. Dort, ja, wo es wirklich eng wird, dort erfahren wir dann Gottes Hilfe am stärksten, wie Gott uns dort befreien kann. Interessant, dass uns hier auch in Vers 25, da heißt es, vier Männer. Drei Männer sind hineingeworfen worden, aber vier Männer sieht Nebukadnezar plötzlich da unten gehen. Hier erscheint zum ersten Mal so eine geheimnisvolle Erscheinung eines Mannes. Und diese Erscheinung wird uns im Buch Daniel noch einige Male begegnen. Wir kommen dann später noch dazu. Zunächst aber dem, was das Feuer für eine Wirkung hatte. Als Nebukadnezar sah, dass Schadrach, Meschach und Abednego unversehrt im Feuer umhergingen, rief er sie heraus und sie kamen heraus und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Ich denke, dass der Nebukadnezar und die Männer, die hatten ein Bad mehr notwendig als diese drei Männer. Nichts, aber auch gar nichts an ihnen war verbrannt, mit Ausnahme einer Sache. Die Fesseln, mit denen sie gefesselt waren, die waren weg, die waren verbrannt. In der Feuererfahrung haben sie Befreiung erfahren. Der amerikanische Theologe und Schriftsteller J.W. Tozer, der schreibt ein Kapitel eines seiner Bücher mit der Überschrift Gelobt sei Gott für den Schmelzofen. Und er verwendet dann das Bild eines Hochofens, in dem Gold geschmolzen wird und so von Verunreinigungen zu trennen. Und ich denke, jeder Mensch, der schon einmal in seinem Leben solche Feuererfahrungen gemacht hat, wird bestätigen, dass in diesen Zeiten das Leben eine ganz neue Perspektive bekommt. Wer durch solche leidvolle Zeiten gegangen ist, der sieht dann hinterher das Leben oft mit ganz anderen Augen. Die Wertigkeiten im Leben sind ganz anders. Was früher wichtig war, ist plötzlich völlig belanglos. Und was einen früher gefangen gehalten hat, davon ist man plötzlich befreit. Und es bleibt das, was wirklich wertvoll ist. Das Leben bekommt gerade dadurch eine neue Bedeutung. Man ist befreit. Der amerikanische Schriftsteller Malcolm Muggeridge hat am Ende seines Lebens Folgendes in seine Biografie geschrieben. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, blicke ich auf die Zeiten in meinem Leben, die besonders schwer und schmerzvoll waren, mit besonderer Dankbarkeit zurück. Ich kann allen Ernstes sagen, dass ich alles, was ich in den 75 Jahren meines Lebens gelernt habe, alles, was mich reifer und weiser gemacht hat, nicht in den glücklichen Zeiten, sondern in den schweren gelernt habe. Und ich bin überzeugt, es gibt sicher auch viele Geschwister unter uns, die das von sich sagen können, dass sie diese Erfahrung auch gemacht haben. Aber noch ein viertes. Nirgends erfahren wir Gottes Nähe stärker als im Feuerofen. In Jesaja 43 finden wir diese ermutigenden Zusagen Gottes. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Gott sagt nicht, dass wir nicht ins Feuer gehen werden. Oh nein, das sagt er nicht. Er verheißt uns kein Leben ohne Dornen und Hitze. Aber er verheißt uns, dass das Feuer uns nichts anhaben kann. Und da ist dann dieser geheimnisvolle vierte Mann, der mit den drei Männern im Feuer war. Wer war es? Wird uns nicht ausdrücklich hier eigentlich gesagt. Daniel konnte es auch nicht wissen, er kannte Christus noch nicht, der sich hier zu seinen Freunden dazugestellt hat. Aber wer sonst als er versteht uns, wenn wir die Schwierigkeiten und die Krankheiten gehen, wer versteht es als Jesus? Es gibt keinen Schmerz in deinem Körper, den Jesus nicht kennt. Es gibt keine Krankheit, von der er nicht weiß. Und er ist es auch, der uns in solchen Stunden dann zur Seite steht. Nebukadnezars Reaktion auf das, was er da sah, ist Überraschung und Würdigung zugleich. Er sagt wieder, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego. Er sagt wieder, der Gott der Männer. Er sagt nicht mein Gott. ja, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Und dann erlässt er ein neues Edikt, das die Lästerung des Gottes Israel unter Strafe stellt, Vers 29, denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann, sagt Nebukadnezar. Nebukadnezar hat sich durch dieses Erlebnis nicht zum Ein-Gott-Glauben bekehrt, wie wir dann später noch sehen werden. Es gab für ihn noch immer andere Götter, aber eben nur einen, der so retten kann. Und in Vers 31, ja, da lesen wir doch ein sehr respektables Zeugnis eines heidnischen Königs, wenn er hier sagt, König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde, viel Friede zuvor. Es gefällt mir, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die Gott der Höchste an mir getan hat. Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig. Und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für. Und am Ende des Kapitels heißt es, und Nebukadnezar gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Eine interessante Führung zu einer beruflichen Beförderung, denke ich, war das ganze Erlebnis. Gut, wir gehen weiter. Wir sind ja noch in den biografischen oder in den historischen Abschnitten, das geht bis Kapitel 6. Kapitel 4 und 5, die gehören eigentlich thematisch irgendwie zusammen. Sie bilden so eine Einheit. Denn in beiden Kapiteln geht es um Gottes Gericht und gleichzeitig um Gottes Langmut und Geduld. Aber es geht auch um Vergebung und Buße und Reue, die Gott uns immer wieder anbietet. In beiden Kapiteln werden jeweils ein Mann vorgestellt, gegenübergestellt. In Kapitel 4 ist es der König Nebukadnezar, den kennen wir ja schon. In Kapitel 5 ist es dann der letzte babylonische Herrscher, nämlich Belsazar. Und beide stehen unter einem Gerichtswort Gottes wegen ihres Hochmuts. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit wieder zwischen Kapitel 3, also das, was gerade war, und Kapitel 4 vergangen ist. Daniel bzw. Nebukadnezar, die erwähnen keine Jahreszahl. Das Einzige, was uns helfen kann, sind ein paar Dinge, die Nebukadnezar sagt, aus denen wir einige Rückschlüsse ziehen können. In Kapitel 4, Vers 1 sagt er nämlich, ich, Nebukadnezar, hatte Ruhe in meinem Hause und lebte zufrieden in meinem Palast. Er hatte Ruhe, lebte zufrieden in seinem Palast. Also es waren keine Kriege, es gab keine Schlachten. Das Reich, das Babylonische Reich hatte sich halbwegs gefestigt. Es herrschte Friede. Und Nebukadnezar, der ja von 605 bis 562 regiert hat, war so auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und wir können davon ausgehen, dass das, was wir hier lesen, so ungefähr in der Mitte seiner Regierungszeit war, also etwa so um 580, 575 vor Christus. Das würde bedeuten, dass ungefähr 10 Jahre vergangen waren seit seiner Geschichte mit der Statue, die er aufstellen hat lassen, und etwa 20 Jahre seit seinem Traum, also so ungefähr, dass wir es einordnen können. 10 Jahre seit er diese Statue hat aufrichten lassen, 20 Jahre seit diesem Traum von diesem Standbild in Kapitel 2. Und jetzt in Kapitel 4 hat er wieder einen Traum. Es ist wieder ein Traum und wieder ein Traum, der ihn erschreckte und zutiefst beunruhigte. Und wieder ließ er seine Zeichendeuter, Weisen, Gelehrte und Wahrsager kommen. Und die sind wieder unfähig, ihm den Traum zu erklären. Und er lässt wieder den Daniel rufen, damit er ihm diesen Traum auslegt. Und ja, aber zum Unterschied zum letzten Traum, diesmal erzählt er dem Daniel seinen Traum. Und wir lesen davon in den Versen 7 bis 14. Dies sind aber die Gesichter, die ich gesehen habe auf meinem Bett. Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel und er war zu sehen bis ans Ende der Erde. Und dann erzählte das also unter diesem Baum die Vögel, in den Zweigen saßen und von den Früchten des Baumes sich ernährten. Und dann sagt er, doch dann sah ich einen heiligen Wächter vom Himmel herabfahren. Der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Vögel wegfliegen. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Gras und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und soll sein Teil haben mit den Tieren am Gras auf der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen und ein tierisches Herz ihm gegeben werden. Und 7 Zeiten sollen über ihn hinweg gehen. Und dann sagte dieser Wächter auch noch den Grund für diese Veränderung. Dies ist im Rat der Wächter beschlossen und ist Gebot der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt über die Königreiche der Menschen hat und sie geben kann, wen er will, und einen Niedrigen darüber setzen. Es geht also ganz offensichtlich darum, dass Nebukadnezar hochmütig geworden war und Gott ihm hier etwas zeigen wollte. Und dieser Traum deutet eigentlich das an, wie Nebukadnezar ist. Wir werden dann in der Auslegung des Daniels das dann ja noch erfahren. Interessant ist, dass Nebukadnezar hier in der Ich-Form spricht. Ja? Es ist also kein Bericht von Daniel, sondern Nebukadnezar sagt Ich. Es dürfte sich also wirklich um einen Ausschnitt aus irgendeiner Chronik im Archiv des Königs handeln, so eine Art amtliches Dokument eines öffentlichen Bekenntnisses von Nebukadnezar. Daniel hat, so wird von anerkannten Bibelauslegern und Historikern angenommen, beim Schreiben seines Buches wahrscheinlich auf diese amtlichen Akten zurückgegriffen und sie einfach wortwörtlich abgeschrieben. Jedenfalls der Stil entspricht genau dem. Das ist auch der Grund, warum große Teile des Daniel-Buches nicht in hebräischer, sondern aramäischer Sprache geschrieben sind. Das ist auch interessant. Im Buch Daniel finden wir sehr wenig Hebräisch, sondern Aramäisch. Aramäisch war damals eine Sprache, die man fast über den ganzen Bereich, dieses ganze Land, überall gesprochen hat. Es war die Amtssprache Aramäisch. Es war etwas das, was heute Englisch ist. Ja? Das hat man fast überall gesprochen und überall verstanden. Und ich denke, deshalb ist es auch auf Aramäisch, dieser Abschnitt. Die Symbolik dieses Traumes verstehen wir sehr schnell. Dieser Baum, das ist, auch der Nebukadnezar hat wahrscheinlich ihn sehr schnell begriffen. Dieser Baum, das ist er. Und jetzt ist nur die Frage, was geschieht mit diesem Baum? Was ist mit diesem Baum los? Solches habe ich geträumt, sagt Nebukadnezar, Vers 15. Du aber Belshazzar, er nimmt also auch jetzt hier diesen babylonischen Namen für Daniel, sage, was er bedeutet. Denn alle Weisen in meinem Königreich können mir nicht kundtun, was er bedeutet. Du aber kannst es, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Daniels erste Reaktion ist einmal Entsetzen, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Ich denke, Daniel empfand so etwas wie Zuneigung zu diesem König. Er hat ihn über Laufe dieser Jahre wirklich Zuneigung gefunden und er hatte jetzt Mitleid auch mit ihm. Jedenfalls beginnt Daniel sehr respektvoll und doch ehrlich und besorgt, wenn er nämlich nicht wie gewöhnlich mit der Anrede beginnt, du König, lebe ewiglich, so wie es war, sondern sagt nur, ach mein Herr, Vers 16, ach mein Herr, gelte doch der Traum einem anderen und am liebsten deinen Feinden. Also damit deutet er schon an, dass es hier sich um eine sehr ernste Ansage handeln wird. Und was er nun dem König sagt und was nicht nur ehrlich und mutig, sondern beim König auch wie ein Blitz eingeschlagen haben muss, Daniel beginnt dem König die Botschaft seines Traumes auszulegen. Und Daniel wiederholt noch einmal die Bilder des Traumes und fügt dann hinzu, der Baum bist du, König, der du so groß und mächtig bist, denn deine Macht groß, aber wie der Baum reicht sie bis an den Himmel, aber nicht weiter. Sie ist riesig, aber sie hat doch ihre Grenzen, sagt Daniel ganz offen. Und wie man den Baum bis ans Ende der ganzen Erde sehen kann, so reicht deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Und wir würden wieder dazu sagen, aber nicht darüber hinaus. Und wenn wir die Karte vom Babylonischen Reich sehen, es war ein gewaltiges Reich, was er hatte. Aber soweit war Daniel ja noch ruhig. Denn jetzt kommt für ihn die wirklich die schwere Aufgabe. Denn jetzt stand er vor dieser schweren Aufgabe, seinem König eine Gerichtsbotschaft zu bringen. Es ergeht als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König, man wird dich, König, aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben, du wirst Gras fressen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, welche Konsequenzen das haben hätte können für Daniel, wenn er das dem seinem König sagt. So einfach, du wirst wie ein Tier sein. Und was war es denn, warum Nebukadnezar so eine Drohung verdient hätte? Nun, wir haben schon gesagt, Nebukadnezar stand auf der Höhe seiner Macht. Es gab keine Macht, die ihm widerstehen konnte. Es gab kein anderes Land, das ähnlich stark war. Und wer in so einer Position ist, der steht in einer großen Gefahr, nämlich dass ihm diese Macht zu Kopf steigt. Und das war ganz offensichtlich bei Nebukadnezar der Fall. Vielleicht hatte er noch dieses Traumbild von seinem ersten Traum, wo er das goldene Haupt ist vor sich und dachte, ich bin das goldene Haupt. Und er vergaß dabei oder er hat vergessen, dass in diesem Traum dann dieser Stein ist, der diese ganze Statue zum Einsturz bringt. Er, der vor Jahren in seinem Schreiben an seine Untertanen noch Gott als den Höchsten pries, wir haben ja da in Kapitel 3 davon gelesen, und bekannte, Gottes Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währet für und für, hatte das alles vergessen. Er war überheblich geworden und hatte vergessen, dass seine Macht ihm von Gott nur auf eine bestimmte Zeit verliehen war. Und die Bibel nennt so eine Haltung Gottlosigkeit. Jedenfalls, Daniel führt dem König nun die Konsequenzen seines Hochmutes und seiner Sünde drastisch vor Augen. Man wird dich aus der Gemeinschaft verstoßen und du wirst in deinem Wesen zum Tier werden. Aber gleichzeitig gibt Daniel ihm auch im Auftrag Gottes eine zeitliche Begrenzung. Das ist interessant, dass er sagt, bis 7 Zeiten, in der griechischen Septuaginta ist von 7 Jahren die Rede, die 7 Zeiten entsprechen 7 Jahre, werden über dich hinweggehen und du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Gott gibt ihm sozusagen eine Frist. Und er sagt, ich werde dir zeigen, dass nicht du der Mächtigste bist, sondern dass es über dich noch einen gibt, der noch mächtiger ist, nämlich ich, Gott. Nachdem er ihm diese Auslegung gegeben hat, kann ich mir denken, dass Nebukadnezar ziemlich ratlos und verwirrt da war. Was sollte er jetzt machen? Aber Daniel belässt es nicht dabei, sondern er bemüht sich um diesen Nebukadnezar in einer sehr liebevollen und feinen Art. In Vers 24 sagt er zu ihm, darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen. Man könnte auch so übersetzen, möge mein Rat dir ein guter Rat werden. Und mach dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Wissetat durch Wohltat an den Armen. Mit anderen Worten, er sagt zu ihm, kehr um, ja, tu Buße. Tu Buße und sei nicht so hochmütig, denn es kann sehr schnell der Fall kommen. Hochmut führt zum Fall, heißt, glaube ich, ein Sprichwort. Und er gibt ihm dann, der Daniel gibt dem König dann auch eine Verheißung. Denn er sagt, so wird es dir lange wohl ergehen. Eigentlich heißt es wörtlich, so wird deine Glückseligkeit von langer Dauer sein. Das war das Letzte, was Daniel ihm sagte. Und dann berichtet uns dieser Abschnitt, dass 12 Monate vergingen. 12 Monate hatte Nebukadnezar Zeit, über all das, was er jetzt geträumt und dann von Daniel erfahren hatte, nachzudenken. 12 Monate, ein ganzes Jahr, gab Gott ihm Zeit zur Umkehr und zur Buße. Und ich denke, da können wir nur staunen immer wieder, nicht? Über Gottes Langmut, Gottes Geduld, Gottes Güte, die Gott uns Menschen gegenüber hat. Er straft nicht sofort, sondern er lässt Zeit. Er sagt, ich will nicht. Das heißt, Thessalonicher Brief, er will, dass allen Menschen geholfen ist. Das ist Gottes Absicht. Hätte Nebukadnezar gehorcht, dann wäre das nicht eingetreten, was er in seinem Traum geträumt hat. Es wäre bei einer Warnung durch den Traum geblieben, aber Nebukadnezar tat es nicht. Eines Tages, nach diesem einen Jahr, steht Nebukadnezar auf dem Dach seines Penthauses, seines Palastes, schaut hinunter auf diese großartige Stadt Babylon und er sah ganz offensichtlich diese Prachtbauten, die berühmten hängenden Gärten von Babylon, die ja zu den sieben Weltwundern gehören, Die Befestigungsanlagen von Babylons müssen unglaublich gewesen sein. Die müssen eine Dimension gehabt haben, die man sich kaum vorstellen kann. Es heißt, am Ende der Stadt stand eine Ummauerung, war eine Mauer, die 90 Kilometer lang war. Umgeben von einem Riesengürtel, dreifacher Wassergraben, Mauerwall. Und die Mauern waren teilweise 7 Meter dick, mit unzähligen Türmen. Und sie waren so breit, dass darauf 4 Streitwegen nebeneinander parallel fahren konnten. Und ich kann mir vorstellen, dass Nebukadnezar zurückdachte, wie sein Vater das Reich übernommen hatte, nämlich von den Assyrern. Als er etwa vor 100 Jahren die Stadt übernommen hatte, wo alles in Schutt und Asche war. Und sein Vater und er haben das dann erst wieder aufbauen lassen. Und er dachte auch sicher an diese letzten 20 Jahre, wie großartig alle Siege waren, die er errungen hat. Und wenn Nebukadnezar von der Höhe seines Palastes herabschaute, dann sah er diese herrliche Stadt zu seinen Füßen und er sah dieses blühende, furchtbare Land. Und da können wir uns schon vorstellen, dass Nebukadnezar so zu sich selbst dann mit Stolz sagte in Vers 27, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ja, und dann passiert es. Genau das, was wir aus dem Traum wissen. Vers 28, während noch das Wort im Munde des Königs war, begann ein Mächtiger zu reden. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Wir können sagen, die Uhr hatte 12 geschlagen. Soeben noch der große, mächtige, majestätische König Nebukadnezar und ein Gerichtswort von Gott und alles ist vorbei. Nebukadnezar verlor seinen Verstand, aus seinem Größenwahn wurde Wahnsinn. Die moderne Psychiatrie weiß, dass es diese Art von Wahnvorstellungen wirklich gibt. Man nennt sie Zoanthropie, das ist eine Geisteskrankheit, bei der sich die Patienten einbilden, sie seien Tiere und sich auch wie Tiere verhalten. Jedenfalls, es heißt von ihm, er fraß Kraut wie Rinder, seine Haare wurden lang wie das Federkleid der Geier und seine Nägel wurden so lang wie Vogelklauen. Und nachdem der König mit diesem Aussehen nicht mehr repräsentativ war, so delogierte man ihn einfach in einer der Nebengebäude. Interessant, dass man ihn nicht beseitigte, sondern man schickte ihn nur einfach irgendwo ins Abseits, wo er nichts mehr anstellen konnte. Wir würden heute sagen, er wurde in eine geschlossene Anstalt befördert. Aber wie Daniel es verheißen hatte, dauerte es sein Zustand 7 Jahre. 7 Jahre vergingen. In Vers 31 heißt es, und jetzt redet Nebukadnezar wieder selbst. Jetzt spricht er also wieder selbst, er schreibt wieder selbst diesen Bericht. Es heißt dort, nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel. Und dieses Augenaufheben zum Himmel ist ein Zeichen dafür, dass in ihm eine Wandlung passiert ist. Etwas ist geschehen. Offensichtlich lichtete sich für einen kurzen Augenblick in seinem Wahnsinn diese Dunkelheit und er suchte wirklich den lebendigen Gott, von dem Daniel immer wieder gesagt hatte. Nicht sich selbst erhob er vor Stolz, sondern seine Augen hob er auf zum Himmel. Und in seiner Chronik schreibt Nebukadnezar dann, mein Verstand kam wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er es will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Ja, also dieses Bekenntnis, das einfach Gott so wunderbar beschreibt, nicht? So wunderbare Beschreibung von Gottes Allmacht. Er macht es, wie er will, und niemand kann ihn wehren. Und dann in Vers 34 heißt es, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht, und wer stolz ist, den kann er demütigen. Wenn man denkt, dass das in einem öffentlichen, in einem Archiv des Königs geschrieben war, dann muss das schon für ihn eine ganz gewaltige Leistung gewesen sein. Er, der große König, erniedrigt sich und sagt, nein, es gibt über mich doch noch einen Gott und diesen Gott möchte ich jetzt auch verehren. Ob er sich wirklich bekehrt hat, wir wissen es nicht. Gerhard Meyer schreibt darüber in seinem Kommentar, ob sich Nebukadnezar wirklich bekehrt hat, diskutieren die Ausleger öfters. Die Bibel lüftet den Schleier nicht, und zwar deshalb, weil Gottes Handeln und nicht ein Mensch im Mittelpunkt steht. Aber man hat doch den Eindruck, dass Nebukadnezars erste Hinwendung zu Gott nach Ablauf der Gerichtszeit echt war. Nur die Ewigkeit wird es uns zeigen. Und jetzt kommt Kapitel 5. Kapitel 5 ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir in Kapitel 4 haben. Wieder geht es um einen Mann, der hochmütig ist und über den Gottes Gerichtswort ausgesprochen wird. Es ist die Geschichte von Belsazar, dem letzten König. Wir kommen noch dazu, zu diesem Abschnitt. Wir kennen sicher alle aus der Schule die Ballade von Belsazar von Heinrich Heine. Ja, ich weiß nicht, wie viele das auswendig lernen mussten. Die Mitternacht zog näher schon, im stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert, da lärmt des Königs Tross. Und dann kommt so, nachdem alles berichtet wird, heißt es dann, und siehe, siehe an weißer Wand, da kam es hervor wie Menschenhand, und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Auch wenn Heine sich nicht ganz an den biblischen Text in seiner Ballade hält, er erzeugt etwas von dieser Dramatik, die dort gewesen ist. Kurz zum historischen Hintergrund. Wir befinden uns jetzt im Jahr 539 vor Christus. Das heißt, Nebukadnezar ist seit 23 Jahren tot. Daniel selbst ist ein alter Mann von etwa 80 Jahren. Er ist schon ein alter Mann. Nebukadnezar hatte ausgesprochen schwache Nachfolger, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Ihr habt in den Seminarunterlagen eine Zusammenstellung von diesen ganzen Nachfolgern nach Nebukadnezar, eine Übersicht über die Chaldea-Dynastie. Es ist, wenn man so die Geschichte da liest, dann ist es furchtbar, weil keiner war länger als ein paar Monate im Amt und Würden von diesen Nachfolgern. Dann wurde er entweder umgebracht oder irgendwas ist passiert. Es ist auch ja jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, der letzte dieser Nebukadnezar-Linie, das war ein junger Kerl, ein Kind eigentlich noch. Labasi Marduk hat er geheißen. Er war ein Enkel von Nebukadnezar und er war nur 9 Monate im Amt, er war nur 9 Monate König und wurde dann von einigen Verschwörern ermordet. Einer der Verschwörer war ein Mann namens Nabonid. Historische Funde lassen darauf schließen, dass er ein hoher Beamter noch in der Regierung von Nebukadnezar gewesen sein muss. Manche meinen sogar, dass er mit der Tochter Nebukadnezars verheiratet war. Also er war dann der Onkel eigentlich von diesem Labasi Marduk, den er umbringen ließ. Dieser Nabonid wurde dann zum König ernannt und seine ersten Jahre waren auch relativ friedlich. Aber dann geschah etwas. Im Jahr 550 und 549, da vollzog sich im Osten des Babylonischen Reiches eine Entwicklung. Es kam dort nämlich ein neues Volk heran und das war das Persische Reich. Der persische König Kyros Er besiegte zuerst ein weiteres Königreich, das Königreich der Meder, vereinnahmte das und wurde dadurch sehr mächtig. Und einige Jahre später marschierte er mit seiner Armee nach Westen und bedrohte das große babylonische Reich. Dieses babylonische Reich, das also jetzt von diesem König Nabonid regiert wurde. Und Nabonid wollte jetzt eine klare Entscheidung. Er wollte diesen Aggressor, der da kam aus dem Osten, den wollte er fertig machen mit seiner Armee, dachte er. Also stellte er sich mit seiner Armee diesem Heer gegenüber in einer Ortschaft namens Opis. Und es kam dort 540 vor Christus zu einer Schlacht. Bevor er allerdings in diese Schlacht zog, dieser König, machte er seinen Sohn, den Belsazar oder Belsaruzar, wie er eigentlich auf Babylonisch heißt, zum Kronprinz und Herrscher über Babylon. Und dieser Sohn des Nabonid war ein hoffnungsloser Mann. Er war, wenn man es also genauso nimmt, er war eigentlich ein Enkel von Nebukadnezar in der Thronfolge. Der Vater, der König Nabonid, verlor die Schlacht gegen die Perser, musste fliehen, wurde dann einige Zeit später von den persischen Truppen gefangen genommen und man weiß nicht, was da mit ihm geschah. Aber während die persischen Truppen jetzt immer näher auf Babylon zumarschierten und die Stadt umzingelten, da schaute dieser Belsazar, der da mitten in Babylon saß, in diesem Thron, ein völlig unfähig militärisch hoffnungsloser Regent, eigentlich tatenlos zu und unternahm nichts. Er machte überhaupt nichts. Man hat Steindokumente gefunden, auf denen ein ganz genaues Datum steht, nämlich das Datum der Eroberung der Stadt Babylon durch die Perser. Und zwar am 12. Oktober 539 vor Christus. Also wenn man rechnet, ungefähr um diese Jahreszeit, 12. Oktober. Und dieses fünfte Kapitel vom Buch Daniel schildert jetzt genau diese letzten 24 Stunden des Babylonischen Reiches. Die letzten 24 Stunden. Wahrscheinlich in der Mut der Verzweiflung, könnte man sagen, feierte dieser Belsazar noch ein letztes rauschendes Fest, an dem nicht nur alle Noblen der Stadt teilnahmen, sondern sein ganzer Harem und alles, was nur da war, feierte damit. Kapitel 4 und 5, haben wir gesagt, hängen zusammen, denn die Botschaft ist die gleiche. Wieder geht es um ein Gottesurteil über den Hochmut und die Gottlosigkeit eines Menschen. Aber wir müssen diese zwei Männer unterscheiden. Zwischen Nebukadnezar und Belsazar war ein gewaltiger Unterschied. Nebukadnezar war zwar ein heidnischer König, aber er war, wie sollte man sagen, er missachtete nicht die Heiligkeit Gottes. Er hatte ja aus dem Tempel in Jerusalem alle Geräte herausgeholt und mit in die Schatzkammer seines eigenen Königpalastes gebracht. Aber dort ließ er sie stehen. Er rührte sie nicht an. Währenddem Belsazar diese Geräte holen ließ und damit sein Fest feierte. Belsazar missachtete nicht nur Gott, sondern er verhöhnte Gott. Er verhöhnte die Heiligkeit Gottes. Nebukadnezar war gottlos. Das war ein Zustand. Aber er achtete zumindest die Heiligkeit Gottes. Es heißt in Vers 4, Belsazar ließ die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Großvater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem mitgenommen hatte, um daraus zu trinken. Und in Vers 4, und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Nebukadnezar war ein Götzendiener, aber er respektierte während seiner ganzen Regierungszeit das, was anderen Menschen heilig war. Aber Belsazar tat es nicht. Also wir können sagen, an Größe und an Anstand reichte Belsazar nicht im Mindesten an seinen Großvater Nebukadnezar heran. Zwischen ihm und seinem Großvater lag eine große Kluft. Das goldene Haupt hatte also wirklich sehr viel an Glanz verloren. Und während jetzt diese wilde Party da mit allen erdenklichen erotischen Einlagen im vollen Gange war, da geschah etwas Ungeheuerliches. Vers 5, im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf der getünchten Wand in dem königlichen Saal. Wenn eine Hand an der Wand etwas schreibt, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Wenn eine Hand ohne Körper an der Wand etwas schreibt, dann glaube ich, dann rinnt einem ein kalter Schauer über den Rücken, ja, wenn man das erlebt. Ich weiß nicht, ob es im Buch der Rekorde einen Eintrag gibt, wie schnell ein Betrunkener wieder nüchtern sein kann. Aber wenn es so einen Eintrag gibt, dann glaube ich, musste Belsazar dort stehen. Denn wie schnell der in seinem betrunkenen Zustand, nachdem er das sieht, wieder nüchtern war, das können wir uns nur vorstellen. Vers 6 schildert uns, wie Belsazar nämlich reagierte. Das heißt, und der König erblickte die Hand, die da schrieb, da entfärbte sich der König, das heißt, sein Gesicht wurde käseweiß, noch nicht, ist ja klar, wenn man das sieht, und seine Gedanken erschreckten ihn, sodass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Da soll jemand noch sagen, die Bibel ist nicht realistisch, nicht, wie sie das beschreibt, wie dieser Mann hier auf das reagiert. Ja, und dann geschieht, was wir schon kennen. Auch er ließ jetzt alle Weisen, Gelehrten und Wahrsager kommen. Vers 7, er verlangte von ihnen, dass sie ihm die Bedeutung des Schriftzuges an der Wand erklären. Er war einfach gespannt und wollte wissen, was das jetzt bedeutet. Interessant, dass er ihnen auch was verspricht. Er verspricht ihnen, wer ihnen das auslegen kann, der soll der Dritte in seinem Reiche werden. Interessant, warum er sagt, der Dritte in seinem Reiche. Warum der Dritte in seinem Reiche? Wer ist der Erste in seinem Reich? Na, der Vater noch immer, nicht? Der Nabote, der zwar gefangen ist, aber der ist noch immer der König. Dann der Belsazar wäre der Zweite und der, der ihm jetzt diese Schrift auslegen kann, wäre dann der Dritte geworden in seinem Reich. Und ich hätte an seiner Stelle schon längst mein Vertrauen in alle meine Wahrsager und diese verloren und hätte sie entlassen. Sie konnten dem Nebukadnezar seinen Traum nicht deuten, den ersten Traum nicht deuten, den zweiten Traum nicht deuten und jetzt kommen sie und können hier auch nicht. Sie stehen wieder ratlos mit langen Gesichtern da und es wundert einen, dass sie noch immer in Amt und Würden waren. Vers 9, darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz und seine Mächtigen wurde Angst und Bange. Und dann erscheint die Mutter des Belsazar. Und sie erinnert sich an die Zeit ihres Vaters, wie ihr Vater einen Traum hatte, wahrscheinlich hat sie das gehört, und wie erbärmlich damals seine Berater waren, aber sie erinnert sich, dass es da einen Mann gegeben hat im Königreich, der, wie es heißt, es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat, sagte diese Mutter. Der kann dir die Bedeutung des Satzes erklären. Daniel war noch am Hof des Königs Belsazar, aber wahrscheinlich in einer völlig untergeordneten Rolle, wenn überhaupt beachtet. Belsazar hat ihn gar nicht gekannt, wie wir dann noch feststellen. Er war noch dort, er war ein alter Mann von 80, weit über 80, schon an die 80. Aber immerhin, er war noch da. Und so sagte er, man rufe Daniel, der wird sagen, was es bedeutet, diese Schrift. Vers 13 bis 16, Daniel wird gerufen, der König ist noch immer geschockt und blass wie eine Mauer und fragt zunächst in seiner peinlichen Verlegenheit, ob er auch der Daniel sei. Offensichtlich kannte er Daniel ja gar nicht. Ich denke, Daniel, der ist in meinen Augen wirklich der außergewöhnlichste Mensch, wenn es um eine Beziehung zu Gott geht. So ein Mann, das ist unglaublich. Ich meine, es gab, wenn wir überlegen einmal, es gab in Babylon keinen jüdischen Tempel, es gab keine Gemeinde in dem Sinn. Es gab nicht Sonntag für Sonntag irgendwelche Gottesdienste oder irgendetwas. Wir wissen nicht einmal, wie viele biblische Schriften er wirklich hatte. Und doch hatte er eine unglaubliche Beziehung, enge Beziehung zu Gott, wie es wohl kaum ein anderer Mann in so einer Situation haben kann. Was für ein Mann Gottes. Karl Hartenstein, von dem ich am Anfang schon von deinem Buch gesagt habe, der hat geschrieben, wer ist in diesem Augenblick der König? Diese schlotternde Gestalt oder Daniel der Greis, ungebeugt, der Bürger einer anderen Welt, auf dessen Stirn der Glanz der Ewigkeit liegt? Daniel steht also jetzt vor diesem Belsazar und eigentlich ohne große Rederei. Er begrüßt ihn nicht, er sagt nicht irgendwie, oh, du lebe ewig oder so irgendetwas, diese Begrüßungsformel. Kommt er sofort zum Punkt. In Vers 17 sagt er zu ihm, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was es bedeutet. Also ohne ein Blatt sich vor den Mund zu nehmen, richtet er seine Worte in aller Öffentlichkeit, das müssen wir auch dazu sagen, es sind alle seine Ratgeber da von diesem und alle an den König. In Vers 18, Gott, der Höchste, hat deinen Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und er musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder, bis er lernte, dass Gott der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Daniel erinnert ihn eigentlich daran und sagt, das müsstest du doch längst gewusst haben, was deinem Großvater passiert ist. Du musst doch gewusst haben, dass dein Großvater 7 Jahre lang in einem erbärmlichen Wahnzustand gelebt hat und das war eine Strafe, das war eine Zeit, die Gott ihm gab, um wieder auf den richtigen Weg. Und warum? Was ist mit dir? Und wir können eigentlich wieder sagen, Belsazar hatte nichts gelernt. Er hatte überhaupt nichts aus diesen Erlebnissen gelernt. Daniel sagt zu ihm, du Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt. Obwohl er der Enkel ist, sagt der Sohn zu ihm, weil Belsazar sich immer darauf bezog und sagte, ich bin eigentlich der Sohn von dem großen König Nebukadnezar. Obwohl du es wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen und du und deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Odem und alle deine Wege in seine Hand hat, hast du nicht verehrt. Mit anderen Worten, Daniel sagt ihm, brüh warm ins Gesicht, du bist ein elendiger, mieser Kerl. Und das einem König zu sagen, da gehört viel Mut dazu. Mit 80 Jahren hat sich Daniel gesagt, was soll's noch? Ja, ich sag's ihm. Die Geschichte deines eigenen Großvaters hätte doch eigentlich genügen sollen, um dir die Kenntnis zu geben, dass es einen Gott gibt, der die Geschichte in seiner Hand hält. Ein Gott, der dich auf deinen Thron gesetzt hat. Ein Gott, den du aber verhöhnt und in den Dreck gezogen hast. Belsazar hatte seine Grenzen überschritten. Ja, das ist das, was im Galaterbrief steht, nicht? Gott sagt, irrt nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Und dann sagt er zu ihm, darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Vers 25 bis 28, so aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene bedeutet gezählt. Tekel bedeutet gewogen. Farsin bedeutet zerrissen oder geteilt. Das U bedeutet und. Also man könnte sagen, dieser ganze Spruch heißt so viel wie gezählt, gewogen, geteilt. Und Daniel legt dann Belsazar diese Worte aus und sie bedeuten dies, sagt er, Mene, das ist, Gott hat dein Königreich gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Belsazar hatte also Gottes Urteil endgültig erhalten. Und in Vers 30 heißt es, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Andere Schriften, dort wird berichtet, was dort ist in der Nacht wirklich passiert war. Belsazar war wahrscheinlich so überzeugt davon, dass die Befestigungsanlagen von Babylon, die sein Großvater bauen ließ, so groß waren, dass sie mit menschlichen Mitteln nicht eingenommen werden konnten. Also er fühlte sich absolut sicher. Womit er nicht gerechnet hatte, war die Schlauheit eines der persischen Generäle. Man weiß auch von ihm den Namen, Ukbaru. Ja, Ukbaru war dieser General, ein schlauer Mann, ein schlauer Taktiker. Denn die Sache war die, durch Babylon, durch die Stadt Babylon, floss der Fluss Euphrat. Die Mauern umschlossen die ganze Stadt, niemand konnte herein. Der einzige Zugang war dieser Fluss, wo der Fluss in die Stadt hineinfloss und wieder rausfloss. Und dieser Ukbaru machte Folgendes. Er ließ einige Kilometer weiter flussaufwärts den Fluss einfach absperren und umleiten, sodass das Flussbett von dort an durch die Stadt an diesem Abend wasserfrei war. Und so konnten seine Soldaten ohne Widerstand in die Stadt einmarschieren. Und nachdem sie alle beim Fest waren und niemand sich gekümmert hat, ob das überhaupt möglich ist, dass sie kommen, war es für seine Armee ein leichtes, die Stadt einzunehmen und Belsazar gefangen zu nehmen und ihn umzubringen und zu ermorden. Das war das Ende des Babylonischen Reiches. Damit war also dieses goldene Haupt gefallen und nach ihm kam ein neues Reich. Damit wollen wir uns dann im nächsten Kapitel beschäftigen. Aber zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken stellen. Was glauben wir wohl, was an diesem Abend durch Daniels Kopf ging? Oder in den folgenden Tagen. Was ging durch seinen Kopf? Ich denke ganz bestimmt, Daniel hatte im Kopf noch immer diesen Traum des Nebukadnezar. Und er musste noch immer an diese große Statue denken. Dieses Haupt aus feinem Gold. Damals hatte ja Daniel ihm gesagt, das goldene Haupt, das ist dein Reich, das Reich der Babylonier. Aber er hat ihm auch gesagt, dass eines Tages dieses goldene Haupt fallen würde. Das hatte er damals den Nebukadnezar schon gesagt. Eines Tages wird es fallen und ein anderes Reich wird diesen Platz einnehmen. Einem Reich, das in dem Traum durch die Brust und durch die Arme aus Silber, wir kommen ja noch einmal dort dazu, dargestellt ist. Und danach wird dann ein Reich kommen aus Kupfer, aus Eisen und zum Schluss dann dieser Stein. Nahezu 60 Jahre, denke ich, hat Daniel gewartet auf die Erfüllung dieser ersten Prophetie. Dieses erste Fallen des goldenen Hauptes. 60 Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass Daniel sich sicher öfter gefragt hat, wann wird das sein? Werde ich das noch erleben? Werde ich das zu meiner Zeit noch erleben? Wie und wann wird das geschehen? Und ich bin überzeugt, dass Daniel Jahr für Jahr immer wieder auf die Erfüllung dieser Prophezeiung gewartet hat. Er dachte, vielleicht wird es sein, wenn Nebukadnezar stirbt. In der Zeit, wo Nebukadnezar starb, dass es da passieren würde. Oder als sein Sohn, der nächste Sohn, der Evil-Merodach, ermordet wurde, bei jeder Thronablöse, die es ja in dieser Zwischenzeit gegeben hat, denke ich, hat Daniel gesagt, ist es jetzt soweit? Und er wartete. Er wartete, weil er wusste, dass der Tag kommen würde. Und ich frage mich, warten wir auch? Ich meine, es ist eine Sache, von einer Verheißung Gottes zu wissen, und es ist eine andere Sache, auch darauf zu warten. Darauf zu warten, dass es auch wirklich geschehen wird. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Glauben heißt nicht nur zu wissen, dass etwas geschehen kann, sondern darauf zu warten, dass es geschehen wird. Das ist ein Ausspruch von mir. Mein Sohn hat gesagt, schreibt runter, dass das von ihr ist, damit es niemand anderer für sich in Anspruch nehmen kann. Aber ich denke, Copyright, ja. Glauben heißt nicht nur zu wissen, dass etwas geschehen kann, sondern auch darauf zu warten, dass es geschehen wird. Die Frage ist, warten wir auch? Ich meine, wir glauben an die Wiederkunft Jesu, da glauben wir doch alle dran. Das ist doch etwas, was, ja, wir immer wieder davon reden. Aber es ist ein Unterschied, nur daran zu glauben oder auch wirklich darauf zu warten. Das ist ein großer Unterschied. Es ist unglaublich, wie oft die Bibel eigentlich von der Bereitschaft zu warten spricht, wie oft sie davon redet. Und ich denke, für Daniel war es, als er dieses erste Kapitel seines Buches schrieb, so wichtig, uns zu vermitteln, wir brauchen nichts Dringendes als die innere Gewissheit, dass Gottes Verheißungen sich auch wirklich erfüllen können und werden. Dieser Glaube an die Zuverlässigkeit Gottes ist die Voraussetzung eigentlich für alles Weitere, auch für alles Weitere, was wir dann jetzt in diesem Buch Daniels noch lesen werden. Besonders wenn wir dann zu den Dingen kommen über die Endzeit, über die Zeit, die noch für uns in der Zukunft liegen, die Dinge, die für uns noch im Dunkel liegen. Aber jetzt war es soweit. An diesem Tag erfüllte sich vor den Augen das, was Gott ihm vor 60 Jahren verheißen hatte, der Sturz und Untergang des babylonischen Reiches. An jenem Oktober 539 vor Christus fiel das goldene Haupt, das schon längst verblasst war, und wurde abgelöst von der silbernen Brust und den silbernen Armen. Nach dem Fall des Babylonischen Reiches und der Hauptstadt Babylon betritt nämlich eine neue Gestalt die Geschichte, Darius der Meder. Hier haben wir noch einen Hintergrund. Also 562, dann Nebukadnezar, dann verschiedene Herrscher, auf die wir nicht eingegangen sind, dann der Belsazar, 539 Belsazar ermordet, und der Medierkönig Darius. Perser und Meder waren ja ein Volk. Deshalb spricht man ja auch von den Persern und Medern. Also es wird im Buch Daniel häufig nur der König Darius erwähnt. Nur an einer Stelle ist es dann der Kyrios, der auch erwähnt wird. Aber die waren also Co-Regenten. Und ja, dieser Darius war ein junger Mann. Er war ungefähr 18 Jahre alt, als er zur Regierung kam. Und von ihm hören wir jetzt noch in dem letzten Abschnitt. Kapitel 6, auch eine sehr bekannte Geschichte, die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Sie gehört sicher zu den bekanntesten Geschichten überhaupt in der Bibel, neben den drei Männern im Feuerofen, sicher zu den bekanntesten. Auch interessant, Kapitel 6 und Kapitel 3 haben auch große Ähnlichkeit. Deshalb brauchen wir da gar nicht sehr weit drauf eingehen. Die beiden haben eine große Ähnlichkeit und doch unterscheiden sie sich in manchen Dingen, auf die wir noch kurz eingehen werden. In beiden Fällen zwingt bzw. verbietet ein Gebot eines Königs etwas. Wir wissen, in Kapitel 3 war es diese Statue, die aufgestellt wurde, und Nebukadnezar gab dieses Gebot heraus, jeder musste die Statue anbeten. In Kapitel 5 geht es darum, dass es verboten ist, Gott um etwas zu bitten, sondern der König muss gebeten werden, wenn jemand etwas möchte.